23. Bäume sind mir wichtig. Deutschland will Klimamusterschüler sein. Die mächtigste Umweltbewegung der Welt schuf einen Resonanzraum, der grüne Versprechen belobigte. Bundeskanzler Helmut Kohl besuchte 1990 die parlamentarische Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, berufen von seiner Regierung, um die Themen Ozonschicht und Klimawandel zu besetzen. Der Beirat hatte empfohlen, den CO2-Ausstoß in Deutschland bis 2005 um 25-30% zu senken. Nun plante Kohl, die Kommission aufzulösen. Doch ihre Mitglieder protestierten. Sie forderten vom Kanzler, eine dauerhafte Regierungsberatung zu Umweltthemen einzurichten. Nachdem sie auf ihn eingeredet hatten, stimmte er zu. »Meine Herren, Bäume sind mir wichtig«, sprach der Kanzler. 1992 nahm der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen, WBGU, seine Arbeit auf. Auf dessen erster Sitzung mahnte Kohls Bundesminister für Bildung und Forschung, Heinz Riesenhuber, die Mitglieder: »Meine Damen und Herren, Sie haben die Aufgabe, die unbekannten Ozonlöcher zu entdecken.« Für die UN-Klimaverhandlungen im März 1995, die Kohl nach Berlin geholt hatte, beauftragte der Kanzler den WBGU damit, ein Gutachten zur globalen Erwärmung zu verfassen. In Hektik schrieben die 11 Räte. Dann übergaben sie ihr Resümee an Bundesumweltministerin Angela Merkel. Würde weiterhin so viel Treibhausgas wie bisher in die Luft gelangen, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich, zitierte die Tagesschau am 17. März 1995 aus dem Dokument. 2020 lief die Fälligkeit der Warnung ab. Doch pro Jahr ist weitaus mehr Treibhausgas in die Luft gelangt, als vom WBGU vorgegeben. Merkel gefiel das Gutachten. »Das mit dem Fenster finde ich ganz witzig«, lobte sie ihren Beirat 1995 für seinen Vorschlag der »Toleranzfenster«, die das akzeptable Kohlendioxidbudget eines Landes illustrieren sollen. Auch die 2-Grad-Leitplanke liebte die Ministerin. Beide Metaphern stammten vom WBGU-Vize Hans-Joachim Schellnhuber, dem Direktor des jungen PIK, den sein Kollege Hartmut Grassel eine Ideengebärmaschine nannte. Noch 1,3 Grad bis zur Klimakatastrophe, meldete die Taz nach der Vorstellung des Gutachtens im März 1995, das 2 Grad als Leitplanke der internationalen Klimapolitik anmahnte. »Das war eine Verkürzung des Denkansatzes«, kommentierte Schellnhuber. Doch zugleich erwies sich diese Zuspitzung als außerordentlich wirkmächtig. Das 2-Grad-Ziel machte Karriere. Es wurde von der EU und den Vereinten Nationen übernommen. Auch aus Hamburg, vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, hatte die Bundesregierung Rückenwind für die UN-Konferenz organisiert. Ein paar Tage vor der Tagung musste der Direktor des MPIM, Klaus Hasselmann, im Seminarraum 1729, der sich im 17. Stock des Braunen Uni-Hochhauses in Hamburg-Eimsbüttel befindet, zu einer Pressekonferenz antreten. Gerne hätte er, wie sonst, seine Kollegen vorgeschickt. »Überlass das Massenmediale doch lieber den anderen, das kannst du doch gar nicht«, riet ihm seine Frau Susanne, ebenfalls Wissenschaftlerin. »Ich finde es immer anstrengend und mühevoll, die Denkweise des Wissenschaftlers und unsere Forschungsergebnisse umzusetzen in eine Sprache, die die Öffentlichkeit versteht«, sagte Hasselmann 1992. Normalerweise delegierte er Gespräche mit der Presse an seine Mitarbeiter Mojib Latif oder Hartmut Grassel, die gerne mit Journalisten redeten. »Ich war froh, dass wir die beiden hatten. Das Klimaproblem wurde ja immer stärker nachgefragt«, merkte er an. Mojib wirkte bei jedem Statement so, als ob er es zum ersten Mal sagte. So begeistert war er dabei. Er hat es immer sehr dramatisch dargestellt. Und indisches Aussehen mit Hamburger Dialekt? Sehr schön. Auch Grassel gefiel die öffentliche Debatte. Er saß in Gremien und erzählte gerne ausufernd von Treffen mit Politikerberühmtheiten. Als es einem Kollegen einmal zu viel wurde, frotzelte der: »Und Hitler kannten Sie wohl auch?« Woraufhin Grassel trocken erwiderte: Ja, der kam in meinen Heimatort, als ich 3 Jahre alt war, und ich musste ihm zuwinken. Später wurde er Co-Direktor am Institut in Hamburg und 1995 gleichzeitig Direktor des Weltklimaforschungsprogramms bei der WMO in Genf. Doch diesmal konnte Hasselmann seine Mitarbeiter nicht vorschicken. Der Bundesminister für Bildung und Forschung hatte seine Anwesenheit angekündigt. Also musste der Chef selber ran. Ohne Abgase des Menschen, nuschelte er so, als säße er beim Frühstück mit seiner Frau, lasse sich der globale Temperaturanstieg kaum noch erklären. Man kann in den natürlichen Schwankungen, die wir sehen, den menschlichen Anteil mit 95% Wahrscheinlichkeit nachweisen. Mit einer Sicherheit von 95% habe man am MPIM den Fingerabdruck des Menschen entdeckt, erklärte Hasselmann. Also mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von nur 5%. Die Schlagzeilen lauteten daraufhin: 95% der Erwärmung ist menschengemacht. Ein MPI-Forscher witzelte: Da lechzen die Medien jahrelang nach dem Beweis für die Schuld des Menschen am Klimawandel und dann vermurksen sie die entscheidende Meldung. Bewiesen war ein Einfluss auf die globale Erwärmung damit nicht, denn das ist unmöglich. Im Sinne eines Indizienprozesses aber sei eine Mitschuld des Menschen am Klimawandel mit hoher Wahrscheinlichkeit geklärt, erläuterte Hasselmann. Bis Ende des 21. Jahrhunderts drohte eine Erwärmung von 3 Grad dem globalen Durchschnitt, über den Kontinenten mehr. Gelänge es, die CO2-Emissionen auf die Hälfte zu reduzieren, ließe sich die Temperatursteigerung unter 1 Grad halten. Für ein paar Wochen entflammte das Thema Klima die Medien. Journalisten befragten Wissenschaftler. Entscheidend ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Signal da ist, kommentierte Christian Schönwiese, Professor für Klimaforschung in Frankfurt am Main. Und da gebe ich Herrn Hasselmann recht. Man sieht also eine gewisse menschgemachte Erwärmung, auch in den Daten. Das reiche eigentlich aus, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Sein Schweizer Kollege Hans Oeschger, ein Pionier der Klimaforschung, stimmte zu. Ich sehe nichts, was uns jetzt zwingen könnte zu glauben, dass nicht eine globale Erwärmung passiert. Doch noch lag keine wissenschaftliche Veröffentlichung vor, die das Menschensignal dokumentiert hätte, nur eine Pressekonferenz Hasselmanns. Das sollte die Klimaforschung in erhebliche Probleme stürzen. Die Bundesregierung aber nutzte den wissenschaftlichen Rückhalt. Als Gastgeber der ersten UN-Klimakonferenz, die im März 1995 in Berlin stattfand, kündigte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Rede an, Deutschland werde den CO2-Ausstoß bis 2005 um 1/4 gegenüber 1990 senken. Ein Vorhaben, an dem das Land knapp scheitern sollte. Obwohl die abgasintensive Pleiteindustrie der DDR in den 1990er Jahren abgewickelt worden war, was den Großteil der Einsparungen erklärte. Das Engagement zahlte sich aus. Die Vereinten Nationen legten ihr Klimasekretariat nach Bonn. Deutschland wurde Klimakapitale. Umweltministerin Angela Merkel, Leiterin der Konferenz, verhaspelte sich bei ihrer Rede vor Aktivisten im Berliner Kongresszentrum. 3-mal versuchte sie, das englische Wort Anonymity, also Einstimmigkeit, über die Lippen zu bringen. Doch sie scheiterte auch im 3. Versuch. »You know what I mean«, kapitulierte Merkel und erntete Beifall. So nett wie ihr gegenüber waren die Aktivisten zu anderen Politikern nicht. Demonstranten stürmten mit wütenden Parolen den Verhandlungsraum. Und der amerikanische Delegationsleiter Rafe Pomerantz erntete Protestrufe während seiner Rede. Merkels Erfolgsrezept bestehe, im Gegenteil der Strategie ihres Vorgängers Klaus Töpfer, beobachteten Journalisten. Anstatt durch große Ankündigungen entsprechend große Erwartungen zu wecken, stapelte sie tief. Kohls neue Umweltchefin präsentiert sich bewusst als Lernende und niemand stört sich daran, schrieb der Spiegel, der Merkel vor einem Solarrasenmäher präsentierte und ihren mädchenhaften Augenaufschlag bewunderte. Töpfers Schatten werde sie nicht loswerden, glaubten die Autoren. Warum reden sie nicht häufiger über Visionen, wollten Aktivisten auf der Berliner Konferenz von Merkel wissen. Sie zögerte mit ihrer Antwort. Ich weiß manchmal nicht, ob Visionen das sind, was Politiker machen sollten. Politiker sollten nichts versprechen, was sie nicht halten können, gab sie schließlich zurück. Wieder erntete sie Applaus. Auf den Vorwurf, die Deutschen mögen erstmal ihre eigenen Klimaziele ernst nehmen, bevor sie anderen Ländern Verpflichtungen auferlegten, gab Merkel sich nachdenklich. Es gibt da ein Glaubwürdigkeitsproblem, gestand sie. In Berlin legte sich die Staatengemeinschaft darauf fest, die Emissionen bis zum Jahr 2000 auf den Stand von 1990 zu reduzieren. Zudem fasste sie mit dem Berliner Mandat den Plan, sich 1997 auf ein Klimaabkommen zu einigen. Der Chefverhandler der Vereinigten Staaten zeigte sich pessimistisch. Das Thema sei zu Hause nicht auf dem Radar. Er selbst befinde sich in einer sehr frustrierenden Position, sagte Tim Worth von der Demokratischen Partei. Bei den Klimaverhandlungen in Berlin konnte er wenig anbieten. In den USA gab es trotz des Vizepräsidenten Al Gore keine Mehrheiten für international bindende Klimaschutzmaßnahmen. Klimaforscher fremdelten mit der Bonner Tagung. Nachdem Umweltministerin Merkel die globale Erwärmung für eine Zunahme von Extremwetterereignissen verantwortlich gemacht hatte, wunderte sich IPCC-Chef Bert Bolin. Die Belege für die Behauptung waren sehr dünn gesät.